1985. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Sommer, in dem Boris Becker zum ersten Mal Wimbledon gewann. Das ist schon ziemlich lange her. Den Leuten in Westdeutschland ging es ziemlich gut. Jedenfalls haben sie sich das eingebildet. Im Rückblick verklärt man ja auch so manche Zeiten. Und über diese vermeintlich sorgenfreien Zeiten hat mein nächster Gast einen Roman geschrieben mit dem Titel Kampfsterne. Ich begrüße ganz herzlich hier im ARD-Forum der Frankfurter Buchmesse Alexa Hennig von Lange. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Herzlichen Dank, Dankeschön.
Kampfsterne handelt von drei Paaren und den dazugehörenden Kindern, die in einer Vorstadtsiedlung wohnen, irgendwo in Westdeutschland. Und man kann sagen, diese Paare gehen sich gegenseitig ziemlich auf den Geist. Die Kinder zum Teil auch, aber vielleicht fangen wir mal bei den Erwachsenen an. Da haben wir eine Frau namens Rita, mit der beginnt auch der Roman. Was ist das für eine Type und warum hat sie verdammt nochmal so viele Probleme mit ihrem Mann?
Der Roman fängt, wie gesagt, mit Rita an. Sie ist Anfang 40 und sie merkt schon seit längerem, dass das Leben, was sie sich eigentlich erhofft hat, dass das nicht eingetreten ist. Und sie fängt an, sich zu fragen, woran das liegt. Und in erster Linie, das ist der erste Gedankengang, müssen die anderen daran schuld sein.
Es ist natürlich auch viel leichter.
Ja, ihr Mann ist daran schuld, der nicht richtig ist. Ihre Kinder sind daran schuld, weil sie daran hindern, dass sie Zeit für sich findet, für ihr intellektuelles Leben, Zeit findet, sich selbst zu verwirklichen. Und im Laufe des Romans merkt sie natürlich mehr und mehr, dass die anderen vielleicht nur so scheinen, als ob es Hinderungsgründe sind, aber dass sie selbst ein ganz anderes Bedürfnis hat, nämlich in erster Linie nach Verbundenheit, überhaupt nicht alleine zu sein.
Was stört sie denn an ihrem Mann so sehr? Was passt da nicht?
Ja, das weiß man als Leser wahrscheinlich am Ende selber nicht, weil dieser Mann, Georg,
also
oder
sie findet ihn zunächst einmal total langweilig.
Ja, sie findet ihn langweilig, sie findet ihn auch verknorzelt, sie findet ihn missraten. Das ist aber ihre ganz spezielle Sichtweise. Es stört sie, dass er beim Knäckebrotessen krümelt. Also all
das ist
diese,
auch wirklich furchtbar.
Es ist furchtbar, ja. Diese ganzen gängigen Bilder, die man natürlich selber auch kennt. Ja, aber im Kern stört sie natürlich, dass sie den Eindruck hat, dass sie von ihm gar nicht erkannt wird, dass er sie gar nicht wahrnimmt. Und das kann sie vielleicht am Anfang gar nicht so formulieren. Sondern ihre Wut sorgt dafür, dass sie erstmal sagt, der ist per se falsch.
Die Figuren sind gekennzeichnet durch eine ganz besondere Melancholie und Einsamkeit. Das klang ja jetzt gerade eben schon an. Etwas anders gelagert ist das bei Ulla und Rainer. Das liegt daran, dass die unterschiedliche Temperamente haben, vor allem Rainer. Was ist das nun wiederum für ein Kerl?
Rita, von der wir gerade gesprochen haben, würde sagen, dass Rainer also ein Mann ist, eben kein Waschlappen, wie sie ihren eigenen Mann erstmal nennt, sondern dass es ein Mann, vor dem man als Frau erstmal Angst haben müsste, könnte, der zupackt, der genau weiß, was er möchte, aber eben auch leider dazu neigt, seine Frau ab und zu schlagen.
Das haben Sie fast schon diplomatisch formuliert. Er ist ein Choleriker und er ist tatsächlich ein Prügler. Höchst unsympathisch, wie Sie es schaffen, trotzdem seine Innenperspektive teilweise einzunehmen. Das ist wirklich beeindruckend. All diese Figuren werden aus einer Ich-Perspektive geschildert. Und beim Lesen habe ich mich gefragt, wie schafft ihr das überhaupt, selbst bei so einer Figur, die so plastisch werden zu lassen? Ich stelle mir vor, gerade bei diesem Rainer ist das gar nicht so leicht gewesen, oder?
Na, also der Roman hat ja nur 225 Seiten, glaube ich, und es sprechen insgesamt 15 bis 18 Personen. Das heißt, die Personen, die sprechen, sind, und das ist bewusst eingesetzt, im Grunde genommen Stereotype. Also es sind Personen oder Prototypen, die man kennt. Aber diese Figuren, egal ob Kinder erzählen, ob Jugendliche erzählen oder Erwachsene erzählen, ob die Frauen oder die Männer erzählen, erzählen, verbindet sie doch eins, dass sie nämlich sich stark nach Verbundenheit sehnen, nur nicht wissen, wie sie die hinbekommen sollen. Sie sind geprägt durch ihre Geschichte, durch Glaubenssätze, durch die Erziehung. Es ist die Kriegsgeneration, die Ausläufer der 68er sind noch spürbar. Gleichzeitig wird die Psychotherapie immer wichtiger, antiautoritäre Erziehung, feministische Literatur. Es gibt unheimlich viele intellektuelle Konzepte, wie jetzt das richtige Leben zu führen ist. Und diese Konzepte am Ende, aber gleichzeitig auch diese Glaubenssätze, die Urteile über die anderen und die eigenen Ängste stehen eben zwischen den erzählenden Personen und den anderen Personen. Und sie kommen einfach nicht darüber hinweg. Und so war es für mich doch relativ leicht, mich in diese Figuren hineinzufühlen, weil sie eben doch ein uraltes Gefühl in sich tragen, nämlich das Gefühl der Einsamkeit. Auf der anderen Seite nutze ich immer mein alter Ego, wenn man so möchte, das rothaarige Mädchen in, Lexchen in unterschiedlichen Alterssituationen. Sie taucht in mehreren meiner Bücher auf und hier ist sie 8 Jahre alt und mit ihr bekomme ich doch immer relativ schnell Zugang in die Handlung und in die Welt, ja, und auch zu den Figuren, die dann erzählen.
Über die Kinder sprechen wir gleich. Die Kinder werden wir gleich auch hören. Zwar nicht hier auf der Bühne, aber in Form einer kleinen Lesung. Da gibt es noch ein anderes Paar, das steht ein bisschen am Rande. Das ist Ella und Bernhard. Was für, Sie haben gerade das Wort benutzt, Stereotype repräsentieren denn die beiden?
Ja, Ella ist die Hausfrau, sie ist sehr fürsorglich, sie hat ein Einzelkind zu Hause, Yoshi, der ist 11 Jahre alt, ein Junge. Und sie hat einen Mann, der morgens ins Büro geht, abends nach Hause kommt und sie verbringt die meiste Zeit alleine zu Hause. Und das, was man damals Anfang der 80er gerne gemacht hat, sie macht Makramee, sie töpfert, sie geht zum Kegelabend, sie geht in die Volkshochschule.
Also mal abgesehen vielleicht vom Kegelabend würde ich sagen, das gibt's heute auch noch.
Das gibt es, aber für mich als Kind der 70er und 80er war das eben erstaunlich, dass plötzlich in den Wohnzimmern überall diese Makramee Ampeln hingen und plötzlich gab es in der Brigitte die Kreativseiten. Jeder fing an, sein Zuhause kreativ einzurichten und diese Mutter richtet eben ihr Haus auch kreativ ein und ist aber sehr fürsorglich und ihren Mann lernt man überhaupt nicht kennen im Roman, der ist einfach immer im Büro, bis er dann plötzlich eine Affäre hat und gar nicht mehr nach Hause kommt.
Das lösen Sie ganz geschickt, wie ich finde, weil es wird über Bernhard viel gesprochen. Er selbst kommt kaum zu Wort, das haben Sie gesagt. Am Anfang dachte ich mir, da ist die Autorin aber ganz schön feige. Nein, es ist natürlich Stilprinzip. Es muss so sein, dass er da relativ wenig Raum bekommt. Ganz anders die Kinder, die sind präsent. Vielleicht beschreiben Sie, bevor wir uns in den Text stürzen, mal die wichtigsten Kinderfiguren. Was kennzeichnet die und wie treten die in Erscheinung?
Also erstmal gibt es das Lexchen, wie ich gerade schon gesagt habe. Sie sieht im Grunde genommen aus wie ich.
In jung.
Danke. Sie ist 8 Jahre alt, aber leidet unter Wachstumsstörungen und sieht aus wie ein 5-jähriges Kind. Und sie repräsentiert im Roman die Unschuld. Also das Kind, das langsam in die Welt hineingeht und merkt, dass die Welt doch nicht so gut ist, wie sie eigentlich dachte. Und die Welt wird immer größer und es passieren immer schrecklichere Dinge. Und dieses Kind versucht die Unschuld in sich, aber auch in allen anderen zu verteidigen und ist am Anfang ein Kind, was sehr fröhlich ist und alles schön findet und im Laufe des Buches und daher auch mit der Titel immer wütender wird. Und dann gibt es ihre große Schwester, die 15 Jahre alte Kotsch, Konstanze heißt sie eigentlich, die sehr hübsch ist, sehr sportlich ist, sich selbst für einen sehr heißen Feger hält, aber zu Hause von ihrer Mutter eben sehr mit feministischer Literatur aufgezogen wurde, gleichzeitig auch mit den Mantren der feministischen Frauenliteratur, mit Simone de Beauvoir, mit Alice Schwarzer und so weiter und so fort. fort. Sie kann das alles von vorne nach hinten und zurück runterbeten und wundert sich.
Ist auch nicht einfach, so eine Kindheit.
Nee, vor allen Dingen, weil ihre Mutter das in der Theorie nur praktiziert, aber nicht in der Praxis. Und daran zerbricht dieses 15 Jahre alte Mädchen, weil sie nicht versteht, wie man sich als Frau so als Opfer der Umstände verhalten kann, wie sie das bei ihrer Mutter meint zu sehen. Und Constanze hat sehr viel Liebeleien mit Jungs und im Grunde genommen versucht sie da auch immer wieder den Beweis zu bekommen, dass sie die Sache im Griff hat, dass sie die Männer im Griff hat, bis sie eben tatsächlich vergewaltigt wird.
So viel wollen wir gar nicht verraten, okay. Weil man das ja im Grunde genommen nachlesen muss.
Genau, aber ja, sehr richtig. dann gibt es noch Johannes, der ist 16 Jahre alt, der ist der Sohn von Rita, von der wir am Anfang gesprochen haben. Und er ist genau wie seine jüngere Schwester, die 11 Jahre alte Clara, ein Kind, was sehr stark gefördert wird zu Hause. Er soll Cello spielen, er soll mit Fischertechnik bauen, er wird zum Intelligenztest geschickt. Seine kleine Schwester soll die zweite Anne-Sophie Mutter werden. Es sind Kinder, die eigentlich in einem doch sehr liberalen Elternhaus aufwachsen. Nichtsdestotrotz sollen sie schon sehr früh geschult werden, damit ihre Zukunft nicht ruiniert ist, bevor sie überhaupt angefangen hat.
Und bevor wir weiter über diese Figuren sprechen, ist es jetzt an der Zeit, sie mal sprechen zu lassen. Deswegen bitte ich um die erste Lesung. Bitte sehr, Frau von Lange.
Dankeschön, vielen Dank. Ich habe gerade von Johannes erzählt, dem 16 Jahre alten Sohn von Rita. Er sitzt zu Hause in dieser Backsteinsiedlung in seinem Zimmer. Die Kinder hier in der Siedlung werden mit klassischer Musik aufgezogen. Klavierstücke, Violinkonzerte, ich spiele Cello. Keine Ahnung, wie das passieren konnte, ich bin vollkommen unmusikalisch. Meine Stimme ist entsetzlich. Ich kann nicht mal im Takt klatschen. Liegt vermutlich an den Genen meines Vaters. Ich soll meinen Körper koordinieren lernen, alles, was ich tue, besser gesagt, alles, wozu ich mehr oder weniger gezwungen werde, erfüllt einen ganz bestimmten Zweck. Spezielle Synapsen in meinem Gehirn sollen dringend miteinander verknüpft werden, damit aus mir ein welterschütterndes Genie wird, das bereits in mir schlummert und sehnsüchtig darauf wartet, endlich geweckt zu werden. Oder, jetzt lache ich mal laut, das in mir schlummern sollte, von dem meine Mutter aber befürchtet, dass es doch nicht in mir schlummert. Deshalb schraubt sie ohne Unterlass an mir herum, als wäre sie Frankenstein höchstpersönlich, verlötet sie, metaphorisch gesprochen, Kabel in meinem Kopf miteinander, damit ich ihr ganz persönliches Monster werde. Was ich seit meiner frühesten Kindheit basteln und frickeln soll, damit ich feinmotorisch gut aufgestellt bin. Ich habe ein ganzes Soldatenheer weißer Playmobil-Männchen mit Folienstiften angemalt. Wer braucht die? Ich habe mit Fischertechnik die kompliziertesten Maschinen in meinem Zimmer gebaut. Zum Beispiel eine Pistenwalze, so ein Käse, im Stillen, alleine. Die Teile stehen alle hier herum mit klassischer Musik, irgendwo im Hintergrund mit dem Gefiedel meiner kleinen Schwester, die auch ein Genie werden soll. In dieser Siedlung sollen alle Genies werden. Und wenn sie nicht das Zeug zum Genie haben, sollen sie wenigstens das entsprechende Publikum abgeben. Vielleicht bringe ich mich um. Warum nicht? Im Wald hänge ich mich an einen Baum. Irgendwer findet mich. Oh, da hängt ja Johannes mit seinem Genie. Ja, wieso hat er das denn gleich mit aufgehängt? Hätte er das nicht seiner Mutter überlassen können? Ich habe mir ein Radio gebaut. Ging ziemlich einfach. Zum Glück habe ich ja die feingliedrigen Finger und dieses tadellos verkabelten Synapsen in meinem Hirn und die Geduld, kleinste Schräubchen mit einem winzigen Schraubenzieher irgendwo hineinzudrehen. Will mal jemand einen Blick auf meinen großartigen Schreibtisch werfen, den mein Vater mir aus Multiplexplatten selbst gebaut hat? Mit meiner Hilfe im Bastelkeller, damit ich gleich auch noch das Möbel bauen lerne? Hier, Fächer für Schrauben, Fächer für meine Folienstifte, Fächer für meinen kleinen Schraubenzieher, für Kabel. Für alles habe ich Fächer und eine ganz tolle Klemmlampe für tolles Licht, wenn ich sie mal kurz anschalten darf, tadelloses Fricklerlicht. Hier also, an diesem geheiligten Schreibtisch mit Blick auf die rote Backsteinwand, habe ich mir mein eigenes Radio gebaut, um nachts unter der Bettdecke meine Musik zu hören. Nicht diese klassische Soße, sondern Zeug, das richtig abgeht. Und bevor ich mich umbringe, werde ich noch Sex haben. Mit Constanze. Sie weiß noch nichts davon. Sie ist unsere Nachbarin, ein Jahr jünger als ich, sehr sportlich, sehr wild. Jeder aus der Schule will mit ihr etwas haben. Sogar meine Mutter will, dass ich etwas mit ihr habe, was natürlich richtig krank ist. Aber darüber werde ich mir jetzt mich nicht auslassen, weil ich seit Jahren versuche, meine Mutter nicht mehr als Faktor in meinem Leben zu betrachten. Heute Nachmittag werde ich Constanze diese Kassette überreichen, die hier gerade auf meinem Schreibtisch liegt. Mitgekriegt, wie die Schatten unseres Ginsters über das weiße Papier fliegen, in das ich die selbst aufgenommene Kassette eingepackt habe? Mit dem Folienstift habe ich draufgeschrieben, alles bis auf den Mond und Schwarz ist relativ. Ich bin gespannt, was Constanze für Augen machen wird. Damit wird sie nicht rechnen, dass sie von mir eine selbst aufgenommene Kassette bekommt. Ich hoffe, sie hat überhaupt einen Kassettenrekorder. Solche Geräte sind in der Siedlung eher selten. Wir sollen ja selbst Musik machen, selbst lesen, gepflegte Unterhaltung führen. Ich war noch nie in ihrem Zimmer. Früher als Kinder haben wir oft zusammen gespielt, also ab und an, draußen auf den Gartenhöfen zwischen den Bungalows. Sie war immer schneller als ich. Und dann haben wir im Jugendorchester zusammen Cello gespielt. Ja, sie hat auch mal kurz Cello gespielt, bis sie zur Querflöte übergewechselt ist. Ich habe gehört, dass sie neulich ihre Flöte vor Wut gegen ihren Türrahmen geschlagen hat, weil sie das Händelstück nicht fehlerfrei spielen konnte. Ich kichere. Ich bin so verzückt davon, wie ein Mensch so wütend werden kann. Ich finde es unglaublich süß. Erst kürzlich hatte sie ein Gipsbein, weil sie vor Wut gegen die Flurwand getreten haben soll. Konstanze hat ständig irgendwelche Gliedmaßen eingegipst, weil sie ständig irgendwo gegentritt oder haut. Ich liebe dieses Mädchen. Es ist verrückt, oder? Die einzig normale, es kommt ganz auf den Blickwinkel an. Ganz ehrlich, ich finde es seltsam, dass meine Mutter hofft, dass ich etwas mit Constanze anfange, weil Constanze wirklich komplett unberechenbar ist. Aber da sie so wunderschön und berauschend ist und ich genau das Gegenteil davon, denkt meine Mutter vermutlich schon an die gelungenen Kinder, die da herauskommen könnten. Im Übrigen gilt Constanze auch als super intelligent. Ihre Eltern haben sie nur noch nicht zum Intelligenztest gefahren. Wir hätten sie im Auto mitnehmen können, als meine Eltern mich dahin gebracht haben. Es hätte Constanze so glücklich gemacht und es wäre ein so toller Ausflug gewesen. Wir zwei, hinten im Auto von meinem Vater, auf dem Weg zum Intelligenztest. Huh, wow, yeah, gerade liebe ich das verrückte Leben. Mit großen Augen hätten wir da sitzen können, wie zwei Versuchskaninchen. Ich liebe es so sehr, dieses irdische Dasein, wo jetzt auch noch die Sonne volle Breitseite zu mir ins Zimmer strahlt, sodass die kleinen Schraubenzieher mit den roten Plastikgriffen erstrahlen, als wären sie aus einzigartigem roten Kryptonit. Und was das bewirkt, sobald Superman damit in Berührung kommt, weiß hoffentlich jeder. Es nimmt ihm jegliche Hemmungen, löst impulsive Handlungen bei ihm aus, inklusive Halluzinationen und Realitätsverlust. Yoshi, er ist 11 Jahre alt. Ein Nachbarsjunge. Als Lexi neulich bei mir übernachtet hat, hat sie gesagt, ihr Vater hat Pornohefte. Und ich soll es niemandem weitersagen. Constanze, meine Güte, dieses Rumgequatsche in der Siedlung nervt mich am meisten. Dieses dämliche Rumgesabbel von Leuten, die keine Ahnung haben.
Alexa Hennig von Lange liest aus Kampfsternen. Vielen Dank. Wir haben es gehört, es gibt kürzere Passagen, ganz kurze Passagen, lange, mittellange Stücke aus sehr unterschiedlichen Perspektiven, immer aus der ersten Person Singular erzählt. Warum haben Sie sich für diese Form entschieden?
Es ist am Ende gar keine bewusste Entscheidung, wie das Buch strukturell aufgebaut sein wird. Ich fange immer an, ein Buch zu schreiben, wenn ich eine Stimme im Ohr habe, die anfängt, mir eine Geschichte zu erzählen, ihre Geschichte. Und das war in dem Fall Rita, Anfang 40, diese Mutter. Und in ihrer ersten Passage, in ihrem ersten Kapitel, fängt sie an zu erzählen, auf wen sie alles neidisch ist, wer die Leute in ihrer Umgebung sind. Und so hat sich automatisch ergeben, dass ich andere Leute zu Wort kommen lassen wollte, die genau das widerlegen, was sie am Anfang sagt und behauptet.
Was mir aufgefallen ist, dass die Figuren aus der Kinder- und Jugendperspektive ganz besonders gelungen sind. Die sind wirklich authentisch. Und es liegt vielleicht auf der Hand, diese Frage, aber Sie schreiben ja auch Kinder- und Jugendbücher. Hat die Arbeit aus diesem Genre, aus diesem Bereich Ihnen auch geholfen, diese Figuren so zu entwickeln?
Ich würde sagen, es ist eher andersherum, dass ich mich sehr, sehr gut an meine Kindheit und Jugend erinnere, weil diese Zeit enorm geprägt war von Erstaunen, von Schmerz, von Wunder, von Unschuld und auch dann natürlich vom Abschied der Kindheit, Abschied und Ablösung vom Elternhaus, immer stärker der Frage, wer bin ich eigentlich, wer bin ich ohne meine Eltern, gerade auch in der Pubertät, dieses Schwanken zwischen vollkommenem Wahnsinn, Glückseligkeit und gleichzeitig dem Gefühl, sich jetzt umbringen zu müssen. Es war eine hochemotionale Zeit und es ist für mich sehr, sehr schön, diese Zeit zurückzukehren, und das ist der Grund am Ende, warum ich Kinder- und Jugendbücher schreibe, weil ich der festen Überzeugung bin, dass man nur schreiben kann, wenn man auch wirklich tatsächlich so sehr miterlebt, was diese Figuren erleben. Und von daher versuche ich immer wieder auch, wenn ich für Erwachsene schreibe, einen Roman zu schreiben, in dem Kinder große Teile der Handlung ausmachen. Und auch immer wieder dieses Thema, aus der Unschuld in die Welt hineingeboren zu werden.
Ich habe am Anfang gesagt, der Roman spielt 1985 und man könnte das Ganze jetzt lesen als eine literarische Reminiszenz eben an diese Zeit. Und trotzdem war für mich von Anfang an klar, oder jedenfalls nach den ersten Seiten, hier schreibt eine Autorin zwar über eine Epoche, das stimmt, aber dieser Text ist hochaktuell, er ist im weitesten Sinne auch hochpolitisch. Er beschreibt eine Gesellschaft, die sich doch gar nicht so sehr verändert hat. War das in Ihrem Interesse? Ist diese Lesart richtig oder soll man das eher nostalgisch lesen?
Nee, vollkommen richtig. Naja, also die Mitte der 80er, wie ich gerade gesagt habe, habe ich als Kulisse gewählt, weil das eben eine Zeit ist, in die ich sehr gut hineinfinde, wenn ich schreibe. Gleichzeitig fand ich, war es irgendwie an der Zeit, auch nochmal zu gucken, als Mutter, ich habe ja selber Kinder, wer waren meine Eltern? Das heißt nicht, dass das Buch autobiografisch ist, aber nochmal zu verstehen, wie habe ich als Kind auf meine Eltern gesehen, was überhaupt von dem, was sie getan haben, habe ich tatsächlich verstanden, wie viel habe ich eigentlich nicht verstanden, und von daher habe ich das in die 85er Jahre gelegt. Aber natürlich haben die Kinder heute, meine Kinder, genau die gleichen Fragen, wie ich sie damals hatte, und die Erwachsenen haben die gleichen Ängste, wie sie auch 1985 hatten. Und das Suchen nach dem richtigen Leben, nach Verbundenheit, nach Verständnis, das hört ja nicht auf. Und das ist ein uraltes Thema. Und deswegen kannst du das am Ende in jede Epoche versetzen. Und auch die Missverständnisse zwischen den Menschen haben sich nicht verändert. Die Kulisse hat sich verändert. Sonst ist alles, es ist ewig.
Genauso habe ich diesen Roman gelesen. Zum Schluss möchte ich noch über etwas sprechen, weil das Buch nicht nur in eine Zeit führt, sondern auch literarisch an etwas erinnert, was man so mit dem Etikett Popliteratur schnell mal bezeichnet. Aber was mich daran ärgert, ist, dass genau dieses Etikett oft so mit einem negativen Engout behaftet ist, was früher, als diese Zeit sozusagen auch literarisch hochgespült wurde, gar nicht der Fall war. Können Sie noch was damit anfangen? Ist das für Sie Popliteratur?
Ja, also wenn man Popliteratur...
Ich finde dieses langsame Jahr war toll.
Wenn man Popliteratur, ich gehe der Sache immer wieder selber auf den Leim. Für mich ist Popliteratur kein Schimpfwort, sondern es ist eine literarische Strömung. Und wenn man dieses Buch anguckt, dann ist es im Grunde genommen dieser literarischen Strömung zuzuordnen, würde ich schon sagen. Wenn man aber der Sache auf den Leim geht und behauptet, dass Popliteratur das reine Abbilden der Oberfläche ist, ohne damit etwas aussagen zu wollen, ja, dann kommt man ganz schnell ins Schwimmen. Und ich würde sagen, hier wird nicht nur die Oberfläche abgebildet, aber es ist extrem subjektiv. Das, was die Leute schildern, ist absolut subjektiv. Und das gehört für mich zur Popliteratur mit dazu.
Und es gibt einen ganz besonderen Klang. Wir haben das vorhin auch gehört. Man nutzt auch dieses Wort manchmal abschätzig. Alexa Hennig von Lange schreibt in einem Sound, den man wirklich sich gerne vorlesen lässt. Aber man hört das dann auch in diesen Texten. Und insofern freue ich mich sehr, dass Sie uns hier nicht nur was vorgelesen haben, sondern auch ein bisschen aus der Werkstatt geplaudert haben. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.